Hier in diesem Podcast haben wir einen großen Schwerpunkt und das ist das Fahrrad. Deshalb ist es mittlerweile fast schon eine Berufskrankheit von mir, bei jedem Thema immer auch den Fahrradaspekt zu sehen. Diese Woche ist es wieder mal so gewesen, da höre ich vom Bund-Länder-Gipfel und dem 49-Euro-Ticket und ich frage mich sofort, was bedeutet das eigentlich für uns Fahrradmenschen?
Genau darüber wollen und müssen wir reden, denn wie so oft ist es auch hier kompliziert. Dröseln wir also das einmal auf und versuchen dabei, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Beschlossen haben die Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern diese Woche Folgendes. Es kommt unter dem Namen Deutschland-Ticket ein 49-Euro-Ticket. Ziel ist der 1. Januar 2023. Es wird ein Monatsabo und der Fernverkehr wie ICE oder IC bleibt ausgeschlossen. Die Fahrradmitnahme ist in dem Vorschlag nicht geregelt.
Bastian Kettner ist beim gemeinnützigen Umweltverband VCD für das Thema Fahrrad und Bahn zuständig und sitzt beispielsweise auch in der Brancheninitiative Fahrrad und Bahnen, die sich ja genau mit dem für uns so spannenden Verhältnis beschäftigt. Und natürlich hat er die Beschlüsse in Berlin diese Woche ganz genau verfolgt und ich freue mich, dass wir mit ihm in diesem Podcast drüber sprechen können. Hallo Herr Kettner.
Ja, hallo.
Das 49-Euro-Ticket wird also kommen, Alea hat es gerade gesagt, als Abo deutschlandweit. Was ist denn die beste Nachricht für uns Fahrradmenschen?
Also ja, die beste Nachricht an dem 49-Euro-Ticket ist, dass wir günstig generell unterwegs sein können, auch wenn jetzt an das Fahrrad in dem Zusammenhang gar nicht gedacht worden ist und eigentlich alles so bleibt wie vorher. Also das heißt, die ganzen Regelungen, die es halt in den Verkehrsverbünden gibt, die bleiben auch weiterhin bestehen und es gibt zwar auch ein deutschlandweit gültiges Fahrradticket für 6 €, also wenn ich jetzt über die Verkehrsverbundsgrenzen hinausfahre, aber innerhalb der Verkehrsverbünde, wie gesagt, hat praktisch ja jeder Verbund eine andere Regel und das macht das Radfahren oder macht eben auch die Radmitnahme nicht besonders attraktiv. Aber wie gesagt, dadurch, dass es günstiger geworden ist, wird natürlich auch das Reisen mit der Bahn insgesamt dann attraktiver.
Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, das Fahrrad wird bei all den Debatten um das 49-Euro-Ticket gar nicht explizit genannt. Ist das quasi die schlechteste Nachricht?
Was jetzt den Radverkehr angeht, ja, das ist natürlich ärgerlich. Also ich meine, das hat natürlich jetzt das 49-Euro-Ticket war wirklich ein sehr, sehr großer Wurf. Also wenn ich das jetzt mal betrachte mit diesen wirklich zahlreichen Verkehrsverbünden, mit dieser ganzen Kleinstaaterei, die wir vorher hatten, ich denke, da wird das 49-Euro-Ticket wirklich ein großer Durchbruch sein, um halt auch vieles, was da eben so an Dschungel bestanden hat, endlich mal abzuschaffen und zu einheitlichen Regeln zu kommen. Und ich hoffe, dass es auch nochmal, also dass genau dieser Anreiz genutzt wird, dann auch nochmal bessere Bedingungen für den Radverkehr und vor allem auch für die Radmitnahme oder auch Radabstellplätze an Bahnhöfen zu schaffen. Also dass einfach das Bewusstsein für öffentliche Mobilität steigt und auch, wie komme ich denn überhaupt zum Bahnhof hin? Weil die Frage ist natürlich auch, okay, also ich habe jetzt ein 49-Euro-Ticket, ich kann günstig fahren, aber niemand wohnt, also oder die wenigsten Menschen von uns, die wohnen halt direkt am Bahnhof. Und gerade so diese letzte Meile ist halt oft eine Frage, über die sich relativ wenig Menschen den Kopf zerbrechen. Aber es gibt da auch sehr schöne Beispiele aus den Niederlanden. Also da hat man genau das gefördert, also genau Programme aufgelegt, wie ich dann eben gut mit meinem Rad zum Bahnhof komme. Und da hat sich dann eben auch gezeigt, dass bei 10 Minuten Wegezeit zum Bahnhof ich auch die Fahrgastzahl verzehnfachen kann, wenn ich eben die Bedingungen so schaffe, dass ich wirklich gut mit dem Fahrrad hinkomme, beziehungsweise auch das Fahrrad mit in die Bahn nehmen kann.
Jetzt haben Sie die Niederlande schon angesprochen und Sie haben gesagt, es gibt nicht so viele Menschen, die sich damit beschäftigen, aber Sie sind einer davon, denn Sie sind ja Teil dieser Brancheninitiative Fahrrad und Bahn, das habe ich schon angesprochen. Und in dieser Woche jetzt, passenderweise, ist ja auch ein Zwischenbericht rausgekommen und Sie haben die Niederlande angesprochen. Das gilt so ein bisschen als Vorbild, weil dort 10-mal so viele Menschen für die Bahn sich begeistern können, wenn das Fahrrad gut und einfach genutzt werden kann.
So ist es. Also, wie gesagt, diese Brancheninitiative, die hat ja auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man dann wirklich die Bedingungen verbessern kann. Also ganz vorne steht natürlich 1 Million Bike-and-Ride-Plätze bis 2030 zu errichten, weil ich denke, es ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, wenn ich mein Fahrrad einfach am Bahnhof abstellen kann und das gar nicht erst in den Zug mitnehmen muss. Also ich meine, Sie wissen ja auch, die Mitnahme von Rädern in Zügen, die führt natürlich auch zu Konflikten. Also gerade, wenn besonders viel los ist. Wir haben das ja auch beim 9-Euro-Ticket dann eben gesehen, wenn am Wochenende die Menschen irgendwo ans Meer oder an See oder in die Berge fahren wollen und dann halt ihr Fahrrad dabei haben. Was natürlich auch verständlich ist, weil die Bedingungen heutzutage eben nicht so ideal sind, um dann eben gut mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu kommen oder eben ja, ausreichend Platz in den Zügen zu haben. Von daher brauchen wir unbedingt diese Bike-and-Ride-Parkplätze. Und was wir auch brauchen, sind eben bessere Kapazitäten in den Zügen, weil ja, vielleicht kann man auch nicht unbedingt jedes Bike dann eben auch in Bahnhofsnähe ausleihen. Also es gibt ja auch eine Reihe von ja, von Anbietern, also jetzt Bike-Sharing oder dieser ganze klassische Fahrradverleih, ja, der eine gewisse Bandbreite an Rädern bietet, aber vielleicht auch nicht gerade das Rad, was ich eben haben will. Oder wenn ich jetzt mit meinem privaten Rad, wenn mir das besonders wichtig ist, ja, kann ich das bislang unter schwierigen Umständen mitnehmen. Und es soll natürlich so verbessert werden, dass ich entweder was am Bahnhof finde oder dass ich dann eben mein Rad mitnehmen kann.
Sie selbst sitzen ja in der Brancheninitiative Fahrrad und Bahn und wollen dafür sorgen, dass endlich Schluss ist mit dem Wirrwarr zwischen den Verkehrsverbünden. Die Initiative gibt es ja jetzt gut anderthalb Jahre und dann war im Sommer ja noch das 9-Euro-Ticket. Sind Sie optimistisch, dass Sie da vorankommen?
Ja, also auf jeden Fall. Vor allem der große Vorteil der Brancheninitiative sind ja auch die Aufgabenträger mit drin, also die den Nahverkehr bestellen in den Ländern. Es sind Bahnunternehmen selber auch drin. Es sind ja Interessenvertretungen, wie das jetzt auch der VCD ist oder auch andere Fahrradverbände und auch die Industrie, also die eben die Fahrräder herstellen oder auch eben die diese Bügel herstellen, wo ich die Fahrräder anlehnen kann. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr breites Bündnis. Die Deutsche Bahn ist übrigens auch dabei. Vor allem, also wenn von so einer Initiative Empfehlung kommt, dann wird es wirklich sehr schwer, das eben abzuschmettern. Also von daher bin ich da schon sehr, sehr hoffnungsvoll, dass diese Sachen dann auch letzten Endes umgesetzt werden müssen. Aber dazu braucht es natürlich auch eine ausreichende Finanzierung. Also wir haben ausgerechnet, dass es bis 2030 etwa 7,4 Milliarden Euro braucht, um die Forderungen wie ausreichend Bike-and-Ride-Parkplätze, dann auch noch natürlich auch technische Voraussetzungen, also dass ich dann eben auch mit meinem Smartphone checken kann, ob noch, wie ich zum Bahnhof komme und dann eben auch gleich checken kann, welche Angebote habe ich überhaupt für diese erste Meile und ja, auch Fahrgastinformationen, also dass ich dann Displayfolien anbringe in Zügen, damit ich dann auch gleich zum richtigen Ort am Bahnsteig komme, wo ich dann mit dem Fahrrad einsteigen kann. Das sind alles so Sachen, die geschaffen werden müssen, dass die Bedingungen verbessert werden.
Auf die Finanzierung kommen wir später noch zu sprechen, würde ich sagen, weil da gibt es ja, glaube ich, noch ein paar offene Fragen. Sie haben da ja auch diese Rechnungen vorgelegt, die Sie auch gerade schon angesprochen haben. Ich würde gerne noch einmal zurück zum, ich sag mal, Grundproblem, dass es so viele verschiedene und ich sag's auch mal so offen, teilweise ja absurde Sachen gibt zwischen den Verkehrsverbünden. Was ist denn da so aus Ihrer Sicht das Krasseste, was überhaupt keinen Sinn ergibt?
Ja, also manche Verkehrsverbünde, die haben tatsächlich eine kostenlose Fahrradmitnahme. Und andere wiederum nicht. Das ist schon mal schwierig, sich das Ganze zu merken. Aber was ich besonders absurd finde, ist, selbst wenn ich zwei Verkehrsverbünde habe, die wirklich benachbart sind und ich von einem Verkehrsverbund zum anderen mit der Bahn fahren will und mein Fahrrad dabei haben will, muss ich dann tatsächlich auch für die Fahrradbeförderung bezahlen. Weil der Tarif, der gilt ja dann nicht mehr von den Verkehrsverbünden. Weil sobald ich praktisch aus dem Tarifgebiet des einen Verkehrsverbundes rausfahre, einen anderen, gilt dann automatisch der Deutschlandtarif. Also das, was früher der Unternehmenstarif war. Und ja, da ist dann die kostenlose Radmitnahme dann nicht mehr dran. Also da bezahle ich dann 6 Euro. Und es ist wirklich dem Fahrgast nicht zu erklären, wie dann auf einmal 0 plus 0 dann 6 ergeben soll.
Das ist ein bisschen komisch. Da würde ich Ihnen recht geben. Sie haben es schon beschrieben, in der Initiative dabei sind ganz, ganz viele. Also zum Beispiel die Deutsche Bahntochter DB Regio, Sie als VCD, als ökologischer Verkehrsclub, aber auch viele andere Umweltrat- und Bahnverbände und eben auch die Aufgabenträger im Schienenverkehr und Bahnunternehmen, also die das Ganze bestellen, sage ich mal, also die Länder beispielsweise. Sie hoffen aber so ein bisschen, dass, ich sag's jetzt mal so, über Neudeutsch würde man sagen Best Practice, also Freiwilligkeit, das Ganze sich dann irgendwie regeln lässt.
Genau, also das geht eigentlich auch nur über Freiwilligkeit, weil man muss natürlich auch die Aufgabenträger und die Unternehmen davon überzeugt bekommen, dass es wirklich sinnvoll und richtig ist, was an der jetzigen Situation zu verändern. Also vor allem, also es geht ja auch darum, die Verkehrswende voranzutreiben. Und es geht auch wirklich nur, wenn dann alle praktisch am gemeinsamen Strang ziehen und ja, und sich dann auch auf diese Vorschläge dann einlassen. Also die Initiative, die möchte das ja wirklich voranbringen, dass dann auch die Ziele, die sie formuliert hat, dann auch umgesetzt werden. Und ja, mit Verpflichtungen ist es schwierig, aber wir versuchen da eben einen Weg zu gehen, um wirklich alle mit ins Boot zu holen und auch nochmal zu zeigen, was für Vorteile eben daraus entstehen. Also dass die Verkehrswende eben auch dadurch vorangetrieben werden kann, dass man dann auch eben viel mehr eine viel größere Fahrgastnachfrage hat durch eben eine deutlich leichtere Erreichbarkeit. Also ich meine, wenn wir jetzt über das 49-Euro-Ticket sprechen, das wird natürlich dann über den Preis auch eine gewisse Nachfrage anregen, aber wirklich die Zugänglichkeit wird ja durch die Verbesserung der Bedingungen, eben mit einem Fahrrad am Bahnhof zu fahren, nochmal deutlich attraktiver.
Wovon ja, glaube ich, alle, die diesen Podcast hören, träumen, und vielleicht ist deshalb auch das 9-Euro-Ticket so ein großer Erfolg gewesen, sind eben bundesweit einheitliche Regeln. Wie weit kommen wir denn da mit der Freiwilligkeit? Ist das realistisch, dass das dadurch umgesetzt wird?
Also wir versuchen halt, einen Rahmen zu stecken, in dem solche Mindestbedingungen dann eben schon durchgesetzt werden sollen. Also wenn ich jetzt daran denke, dass wir zum Beispiel auch solche Zeiten definiert haben, also dass wir dann gesagt haben, auch zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens soll dann die Fahrradbeförderung kostenlos sein, weil da eben eine geringe Nachfrage ist. Oder wenn wir dann sagen, wir definieren jetzt Hauptsaison und Nebensaison, also dass wir dann sagen, ab dem 2. November, gut, da wird es dann schon ein bisschen kälter, da fahren weniger Menschen mit dem Rad, da kann man dann auch mit preislichen Anreizen dann arbeiten, dass man dann auch eine bessere Verteilung der Räder hinbekommt, ist das auf jeden Fall schon ein Anreiz für die Unternehmen und auch für die Aufgabenträger, das dann eben auch so umzusetzen. Also wir können natürlich niemanden dazu zwingen, aber wir laden natürlich alle ein, damit zu machen, und ich denke, wenn die Verkehrsverbünde beziehungsweise Aufgabenträger das erkennen, dann sind wir auf jeden Fall schon 3 Schritte weiter.
Stichwort Aufgabenverteiler oder Bundesländer. Ist es am Ende nicht vielleicht doch einfacher als gedacht? Denn die Länder bestellen ja bei den jeweiligen Betrieben sehr genau, was sie haben wollen. Und die könnten doch schon eigentlich einheitlich agieren, oder?
Ja, also da mangelt es halt wirklich immer an der Absprache. Also es ist wirklich schwierig, dann jetzt die Aufgabenträger darauf abzustellen, dass sie wirklich so auch beispielsweise die Fahrzeuge bestellen, dass sich dann eben mehr Radabstellplätze im Zug dann auch anbieten kann. Also wenn ich jetzt mir Bundesländer anschaue, die jetzt einen gemeinsamen oder die jetzt einen Fahrzeugpool haben, das ist natürlich dann nochmal ein Stück weit einfacher. Aber auch da steht man da auch wieder vor der Frage, wie gehe ich damit um, wenn jetzt wirklich sehr viele Menschen eben mit dem Fahrrad in die Bahn einsteigen wollen. Also die Konflikte zwischen Fahrgästen ohne Rad und mit Rad, die hat man natürlich weiterhin so. Ne? Deswegen sollen ja auch diese Bike-and-Ride-Parkplätze dazu dienen, dass dann auch dieser Druck einfach auf die Züge abgemildert werden kann. Aber es gibt ja auch diesen Ideenzug, den die DB mal vorgestellt hat, wo ja dann auch Flächen innerhalb des Zuges besser genutzt werden können und auch flexibler genutzt werden können. Also da sehe ich auf jeden Fall auch eine Chance, da deutlich mehr Kapazitäten zu schaffen. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, die Ausschreibungen, die sind immer sehr, sehr langfristig. Also wenn jetzt eine Regionalbahnstrecke ausgeschrieben wird, wird sie meistens für 15 Jahre ausgeschrieben. Also die Leistungen, auch die Fahrzeuge. Und dann habe ich die Fahrzeuge nun mal erstmal da. Und die Ausschreibungen, die enden ja auch nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Deswegen kann man da auch schwierig dann einheitlich agieren, weil die Verträge ja auch unterschiedlich laufen und in unterschiedlichen Bündeln dann ausgeschrieben werden. Das heißt, es ist ja dann eigentlich so ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, wo dann nach und nach dann eben auch Fahrzeuge entweder umgerüstet werden können oder eben neue Fahrzeuge eingesetzt werden können, die dann auch mehr Kapazitäten für den Radverkehr bieten.
Das heißt, wir müssen aber zum Glück nicht 15 Jahre warten.
Ja, also das ist natürlich die Sache. Ne? Also bei Strecken, wo der Vertrag jetzt bald ausläuft, kann man sicherlich schneller agieren. Da sind dann auch einfach die Aufgabenträger dann am Zuge, dann entsprechende Fahrzeuge zu bestellen, die dann auch die Bedingungen erfüllen, mehr Räder mitzunehmen. Und auf der anderen Seite, was jetzt gemacht werden muss, Ausbau von den Bike-and-Ride-Parkplätzen. Also da denke ich, da ist die Chance wahrscheinlich noch höher, dass es schneller umgesetzt werden kann, wenn entsprechende Fördergelder zur Verfügung stehen. Und da arbeiten natürlich dann auch, arbeitet die Bahnbranche auch eng zusammen mit den Kommunen vor Ort.
Stichwort Geld. Aus Sicht der Städte und Gemeinden ist der Haken am 49-Euro-Ticket ja, dass die geplanten 3 Milliarden pro Jahr von Bund und Ländern für die Kommunen nicht reichen. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich ganz ähnlich. Also ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, als gestern Abend dann das Ergebnis verkündet worden ist, dass die Länder nochmal 1 Milliarde zusätzlich an Regionalisierungsmitteln bekommen. Da hatte ich dann so ein bisschen gerechnet und überlegt, also die Forderung war ja dann eigentlich 3,15 Milliarden und das heißt also 1,65 Milliarden zusätzlich eben für die gestiegenen Energiekosten und teilweise einen Inflationsausgleich. Also das sind ja dann auf jeden Fall 650 Millionen Euro zu wenig. Also wie man damit jetzt den großen Wurf machen will mit dem ÖPNV-Ausbau, also dass ich dann auch wirklich alle Regionen dann angemessen versorge mit Mobilitätsleistung, das frage ich mich dann schon an der Stelle. Und obendrauf würde ja noch der Ausbau dann kommen, eben für die bessere Fahrradmitnahme beziehungsweise Abstellmöglichkeiten. Also ich denke, das wird nochmal eine große Hausaufgabe der Politik sein, da eben für die entsprechenden Mittel zu sorgen, um dann eben auch die hoffentlich höhere Nachfrage an Verkehrsleistungen dann auch befriedigen zu können.
Wer jetzt ganz genau zugehört hat bei Ihnen, der hat auch schon mitbekommen, dass Sie auch schon mal ein bisschen, ich sag mal, die Hausaufgaben mitgemacht haben, dankenswerterweise für die Politik und schon mal so ein bisschen ausgerechnet, was es denn kosten würde, wenn das so, wie die Brancheninitiative Fahrrad und Bahn sich das vorstellt, laufen könnte. Und da sagen Sie, das wären nochmal knapp 7,5 Milliarden obendrauf. Also jetzt mal ganz grob gerechnet, brauchen wir schon so 11 bis 12 Milliarden.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sogar ausgerechnet, dass wir insgesamt für den ÖPNV-Ausbau, für Personal, für neue Fahrzeuge, für Digitalisierung, für Barrierefreiheit sogar etwa 15 Milliarden Euro brauchen. Also die Zahlen haben sich natürlich auch erhöht. Wir sind 2019 noch von 10 bis 12 Milliarden Euro ausgegangen, aber durch die höheren Energiekosten, durch höhere Personalkosten, durch den Inflationsausgleich wird man natürlich nicht bei diesen 10 bis 12 Milliarden Euro bleiben können. Von daher gehen wir davon aus, dass es dann 15 Milliarden Euro braucht. Wahrscheinlich gibt es in den kommenden Jahren oder sollte es dann in den kommenden Jahren einen Hochlauf geben. Man kann natürlich nicht sofort mit den Investitionen oder man kann schon mit den Investitionen anfangen, man kann die aber nicht sofort umsetzen, weil es braucht natürlich auch erstmal die Kapazitäten, um überhaupt die Bahnstrecken bauen zu können. Also ich brauche das Personal, ich brauche natürlich das Material und ich brauche die Planungskapazitäten und daran mangelt es noch. Also von daher hoffen wir, dass es nicht bei dieser einen Milliarde bleibt, die jetzt noch zusätzlich kommen, sondern dass der Hochlauf relativ schnell passiert und dann auch die ganzen Pläne, die sich auch selber die Bundesregierung gegeben hat. Also wir sprechen ja im Schienenverkehr von einer Verdoppelung eigentlich der Personenkilometer. Von daher muss da auf jeden Fall jetzt schnell agiert werden, dass man überhaupt dieses Ziel bis 2030 erreichen kann.
Den Zwischenbericht, den Sie als Initiative diese Woche vorgelegt haben, also als Brancheninitiative Fahrrad und Bahn, den haben wir auch schon kurz angesprochen und Sie haben ja auch hier und da schon, ich sag mal, so zentrale Forderungen mitgenannt, also Bike-and-Ride-Plätze bis 2030, die Vereinfachung der Regeln für die Fahrradmitnahme in Regionalzügen, wir hatten dieses absurde Beispiel mit, es ist in beiden kostenlos und trotzdem muss man zahlen, schon genannt. Da gibt es ja noch mehrere Dinge, die aus Ihrer Sicht so in den nächsten Jahren passieren sollten. Was wären denn so aus Ihrer Sicht die wichtigsten? Sagen wir mal, wir hätten jetzt nur 7 Milliarden.
Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann zu sagen, was soll denn davon runterfallen. Aber ich denke so, auf jeden Fall ist es wichtig, die baulichen Voraussetzungen zu schaffen und es ist wichtig, eben kommunikative Maßnahmen einzuleiten. Also dass ich dann eben auch direkt sehen kann über digitale Informationen, ist der Zug schon ausgebucht? Wie finde ich meine Last-Mile-Angebote? Kann ich diese Last-Mile-Angebote überhaupt buchen? Kann ich beispielsweise auch mir einen gesicherten Stellplatz im Nahverkehrszug organisieren? Weil bisher habe ich ja nur im Fernverkehr die Möglichkeit, mir eben einen Stellplatz zu buchen im Zug. Aber ich denke mir wirklich, es wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, wenn diese Bike-and-Ride-Plätze kommen würden bis 2030. Aber ich möchte da eigentlich jetzt ungern da irgendwie so eine Abstufung machen, was jetzt wichtiger ist und was unwichtiger ist, weil ich sag mal so, unterm Strich muss natürlich das System funktionieren. Und das sind alles so Zahnräder, die eben dazu beitragen, dass das System insgesamt funktioniert.
Aber eine Verständnisfrage, baulich, das heißt zum Beispiel so Fahrradständer an den Bahnhöfen, die dann solche genau. Bike-and-Ride-Plätze sein könnten.
Also es sind, sind Fahrradständer, aber zum Teil auch Abbau von baulichen Barrieren. Also wie komme ich zum Beispiel zum Bahnsteig überhaupt hin? Also muss ich da eine Treppe runterlaufen? Gibt es da einen Aufzug? Gibt es da Rampen? Gibt es da irgendwelche Schieberillen? Das sind durchaus Themen, die ja die weiter eine große Rolle spielen werden. Also Aufzug kann auch ausfallen. Aufzug hat eben auch nicht so große Mitnahmekapazitäten. Wie kann ich Rampen bauen? Wie mache ich vor allem die Infrastruktur so, dass sie eben für alle nutzbar ist? Also auch im Sinne eines Design for All, dass dann eben auch Menschen mit Rollstuhl und mit Kinderwägen hoch und runter kommen. Das spielt in diesem ganzen Zusammenhang auch eine große Rolle.
Sie haben jetzt schon gesagt, es ist wichtig, dass auch alle mitgedacht werden. Und in dieser Episode von Antritt kommen wir immer wieder auf die Frage zurück, ob nicht bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden. Haben wir denn nicht auch mehrere Probleme, wenn das Ticket nur als Abo angeboten wird und auch beispielsweise nicht in Papierform erhältlich ist?
Genau, also das ist momentan auch eine Sache, über die wir diskutieren und wo wir auch dann nochmal die Forderung aufgestellt haben, dass das Ticket auch in einer physischen Form erhältlich sein soll. Also wir wissen jetzt natürlich noch nicht, was bedeutet digital. Bedeutet digital jetzt, dass es nur auf dem Smartphone abrufbar ist, oder heißt es, dass es eine elektronische Chipkarte ist, die dann ausgelesen werden kann vom Personal im Zug oder ja in öffentlichen Verkehrsmitteln? Also ja, wir sprechen uns auf jeden Fall dafür aus, dass es auf jeden Fall auch ein physisches Ticket geben soll. Wie das ausgestaltet werden soll, da sind wir noch sehr drauf gespannt. Aber der Zugang, der muss natürlich für alle da sein. Also egal, ob jetzt Menschen ein Smartphone haben oder nicht, sie sollen auch mit Bus und Bahn günstig unterwegs sein können. Die Frage mit dem Abo ist auch noch relevant. Also was mache ich mit Menschen oder wie schaffe ich niederschwellige Angebote, dass jetzt Menschen, die vielleicht auch nicht regelmäßig fahren, aber trotzdem mit Bus und Bahn unterwegs sind. Also da könnte man sich auch noch Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht auch dann nochmal attraktive Angebote geben könnte, die halt unterhalb eines Abos sind. Jetzt mal ganz abgesehen davon, also von dem ganzen Angebot, was es bisher schon gibt an verschiedenen Fahrkarten, aber auf jeden Fall ein ja günstiges, nicht abogebundenes Zeitkartenangebot sollte schon geben.
Wenn wir jetzt, dieser Podcast kommt ja am Freitag raus, so einen Strich unter die Woche ziehen. Ihr Zwischenbericht ist rausgekommen, das 49-Euro-Ticket ist beschlossen. Was würden Sie sagen, eher eine gute Woche fürs Fahrrad oder eher eine schlechte?
Also ich sag mal so, generell für den ÖPNV ist es natürlich ja ein Riesenfortschritt und das sind wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Nachrichten. Fürs Fahrrad, ja, ist so ein bisschen Enttäuschung da, weil, wie ich das auch schon angesprochen hatte, dass das Fahrrad dann eben in der, in dem Zusammenhang wirklich kaum berücksichtigt worden ist. Aber wie gesagt, also meine Hoffnung ist wirklich, dass es jetzt so einen Stein ins Wasser wirft und dann nochmal große Kreise zieht, die dann eben auch den Radverkehr erreichen und das dann eben auch jetzt durch die, durch das ganz normale Ticket dann auch ja so ein bisschen ein Schub gegeben wird in Richtung, jetzt haben wir die eine Sache hinter uns gebracht, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall auch darum kümmern, dass ich dann irgendwie auch zum Bahnhof hinkomme und dass ich dann auch eben vom Bahnhof dann wieder wegkomme, entweder mit meinem eigenen Rad oder eben mit diesen verschiedenen Last-Mile-Angeboten. Und ich denke, die Brancheninitiative, die hat eben diesen Stein ins Wasser geworfen und wir hoffen, dass sich das natürlich jetzt dann auch mit der Diskussion um die Nachfolge des 9-Euro-Tickets verbinden wird. Und dann vielleicht auch nochmal günstige Angebote geschaffen werden. Also die Frage ist dann natürlich auch, wie verhalten sich dann die Preise im Vergleich zu so einem relativ günstigen 49-Euro-Ticket? Da kann es dann natürlich nicht sein, dass dann irgendwelche Mondpreise verlangt werden für die Fahrradmitnahme. Also da muss dann natürlich dann auch nochmal geschaut werden, dass ich da attraktive Angebote schaffe.
Das sagt Bastian Kettner vom gemeinnützigen Umweltverband VCD über die Brancheninitiative Fahrrad und Bahn und die Folgen des in dieser Woche beschlossenen 49-Euro-Tickets für uns Fahrradfahrende. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Und viel Erfolg.
Ja, sehr gerne.